Und damit zu meiner eigentlichen Predigt heute. Einige von euch, oder ich hoffe viele von euch, erinnern sich noch, dass wir ja im Juni einen Gastprediger hatten, den Martin Buchwitz. Der ist zusammen mit seiner Frau Hauptleiter der Vineyard in Schwäbisch Hall und seit mittlerweile schon einigen Jahren so der Mentor, Begleiter, wie auch immer, von Christina und mir und punktuell auch immer wieder so bei uns im Leitungsteam einfach präsent und begleitet uns als Team dort bei den verschiedenen Dingen, die Gott uns einfach so aufs Herz legt. Und Martin hat in diesem Rahmen auch bei uns eben gepredigt im Gottesdienst. Und das war eine Predigt, die wirklich ja viele von uns echt berührt hat. Also auch uns im Leitungsteam ging es einfach so, dass wir wirklich bewegt waren von dieser Predigt und dass wir auch empfunden haben, so als ganzes Team, das war eigentlich wirklich auch eine prophetische Botschaft, diese Predigt, wo Gott einfach den Martin gebraucht hat, um ganz konkret auch in unsere Situation als Vineyard Dresden reinzusprechen. Und wie ihr, denke ich, hoffentlich vielleicht auch noch wisst, ist es ja ohnehin so, dass wir als Team eigentlich so seit Frühjahr schon so ein verstärktes Empfinden haben, dass Gott bei uns als Gemeinde irgendwie wie so ein Fenster öffnet, oder um so dieses fromme Wort mal wieder zu verwenden, dass es so ein Kairos-Moment ist in unserer Gemeinde, wo einfach Gott Dinge vorhat, Dinge möglich sind, die wirklich auch ein Wirken Gottes sind, die wir nicht produzieren können und wo einfach Gott aber sagt, hier, es öffnet sich da gerade wirklich so ein Fenster an Gelegenheit. Und wir haben ja auch dann im Juni diesen Anbetungsabend gehabt, der diesen ganz starken Fokus hatte. Wir strecken uns da wirklich ganz bewusst danach aus und ja, und einfach dieses Empfinden von uns als Leitungsteam, ja, da irgendwas ist im Gange, irgendwas tut Gott dort, was ganz viel mit uns als Gemeinde zu tun hat. Und eben als der Martin dann hier gepredigt hat, haben wir eben empfunden, dass Gott durch ihn das sehr konkret reingesprochen hat in diesen ganzen Prozess. Es ging da um dieses Thema so Erweckung des Herzens oder Erweckung des Geistes. Da sage ich dann nachher noch alles was dazu. Aber ebenso dieses Thema Erweckung bei uns in der Vineyard Dresden. Das war so der Grundgedanke. Und wir als Leitungsteam empfinden, dass es wirklich gut und wichtig ist, wenn wir als Gemeinde so an diesem Gedanken nochmal ein Stück weit dranbleiben. Nicht nur ein Stück weit, sondern dass wir wirklich dranbleiben an diesem Gedanken. Und eine Form, da dran zu bleiben, ist, dass wir in der kommenden Zeit einfach gesagt haben, das soll der rote Faden sein, auch der sich durch unsere Predigten hier im Gottesdienst durchzieht. Also die Idee ist, verschiedene Leute beleuchten verschiedene Aspekte von diesem Gedanken, je nachdem, was sie halt an Gaben haben, was sie an Berufung mitbringen. Und dann wird es sicher auch manchmal Unterbrechungen geben, aber dieses Thema Erweckung in der Vineyard Dresden, das ist so der Schwerpunkt der kommenden Zeit, so ist uns als Team wichtig geworden. Und weil die Predigt von Martin da auch eine ganz wichtige Grundlage für uns ist und da nicht jeder da war, und es ist auch schon ein Vierteljahr her, möchte ich heute eigentlich ganz gern nochmal diese Kernaussagen von Martin aufgreifen. Also insofern sozusagen der Credit für diese Predigt geht für die theologischen Inhalte ganz weitgehend an den Martin. Aber ich finde es einfach wichtig, dass wir uns das nochmal zu Gemüte führen. Und zugleich lade ich euch trotzdem herzlich dazu ein, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr mögt, die Originalpredigt nochmal nachzuhören, wenn ihr sie damals nicht gehört habt. Erstens geht der Martin an verschiedenen Punkten wirklich auch nochmal anders in die Tiefe, als ich das heute gehen werde, einfach weil ich die Predigt auch noch ein bisschen anreichern will, so mit unseren eigenen Gedanken und ja, was heißt das jetzt für uns konkret und so weiter und so fort. Also da stecken schon auch nochmal Dinge drin, die ich heute so nicht bringen werde. Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn der Martin predigt, dann merkt man einfach, das ist jemand, der nicht nur selber 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre Erfahrung hat als Gemeindeleiter, sondern auch jemand, der seit Jahren viele Gemeinden wirklich begleitet, so wie er auch uns als Vineyard Dresden begleitet, Gemeindeleiter begleitet. Und das ist einfach wirklich ein Erfahrungsschatz. Also ich finde einfach, wenn der Martin predigt, du merkst einfach, der weiß, wovon er redet. Das ist nicht eine angelesene Theorie, die er da zum Besten gibt. Also kurzum, es lohnt sich nochmal, die Version von Martin zu hören. Und trotzdem will ich uns heute einfach die wichtigsten Kernaussagen nochmal bringen, nochmal thematisieren. Und einsteigen möchte ich ganz gerne mit der Frage, was es bei dir auslöst, wenn du das Stichwort Erweckung hörst. Also welcher Film läuft da innerlich ab? Was geht da emotional mit dir? Was hast du da für ein Bauchgefühl? Und es gibt viele Leute, die sagen, hey, ja, cooles Thema Erweckung und das wäre super, wenn das passiert. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz schön viele Christen, die, bei denen löst es eher so ein bisschen gemischte Gefühle aus. Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ich auch meine eigene Zeit angucke, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, es gab immer wieder diese Situationen, wo einfach ganz große Erwartung da war und ey, jetzt kommt die Erweckung und jetzt geht's los und alles wird anders und wir werden staunen und keine Ahnung. Und naja, und dann ist entweder irgendwie nichts Erkennbares passiert, ich maß mir nicht an zu sagen, es ist nichts passiert, aber nichts, wo ich wurde jetzt irgendwie gedacht hast, yeah, das ist es. Oder vielleicht sind sogar tatsächlich richtig Sachen losgegangen und irgendwie irgendwo auf der Welt ging da 1, 2, 3 Jahre die Post ab und auf einmal bricht es wieder zusammen, weil irgendwie der große Leiter in dem Ganzen, keine Ahnung, die Ehe bricht oder was auch immer, an so einem, auf gut Deutsch gesagt, menschlichen Scheiß bricht das ganze Ding dann wieder ein. Und ich glaube, es gibt ganz schön viele Christen, die haben so eine, ich nenne es mal so, so eine Erweckungsmüdigkeit. Die sagen, ey, pff, ja, nee, komm mir bitte nicht wieder mit dem nächsten Hype um die Ecke. Haben wir schon 20 Mal gehört, ist irgendwie auch nichts dabei rumgekommen. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf dieses ganze Thema Erweckung. Und vielleicht geht es dir auch so, das ist ja auch eine Möglichkeit in unserem ganz konkreten Zusammenhang, dass du sagst, ja, Erweckung in der Vinyard Dresden, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig, irgendwie darüber zu predigen und darüber nachzudenken. Es gibt in der Kirchengeschichte ganz unterschiedliche Definitionen davon, was Erweckung ist. Also es gibt eine Schnittmenge, aber dann auch so unterschiedliche Schwerpunkte. Und deswegen denke ich jetzt, wenn dir es so geht, dass du sagst, so, na, ich weiß auch nicht, es lohnt sich mal genauer hinzugucken, was ist denn mit Erweckung gemeint, beziehungsweise was meinen denn wir als Leitungsteam der Vinyard Dresden, was meint Martin Buchwitz damit, wenn er von Erweckung in der Vinyard Dresden spricht? Wie gesagt, gibt ganz unterschiedliche Definitionen. Der Martin hat eine gebracht, hat eine Reihe von Definitionen gebracht und eine davon, die hat mir total gut gefallen. Und ich lese das mal vor. Er hat dort gesagt, oder er hat jemand zitiert, der diese Definition aufgestellt hat und dort hieß es, Erweckung ist eine Bewegung des Heiligen Geistes, um das neutestamentliche Christentum in der Kirche Christi und die damit verbundene Gemeinschaft neu zu beleben. Ich lese es nochmal. Erweckung ist eine Bewegung des Heiligen Geistes, um das neutestamentliche Christentum in der Kirche Christi und die damit verbundene Gemeinschaft neu zu beleben. Und aus mehreren Gründen gefällt mir diese Definition sehr gut. Der erste Grund, warum mir das so gut gefällt, ist, dass es hier wirklich heißt, hey, Erweckung, das ist ein Wirken von Gott. Ja, eine Bewegung des Heiligen Geistes. Und mit menschlichen Mitteln, mit menschlichen Anstrengungen, Strategien, Programmen, tralala, ich meine, das ist alles, hat seinen Platz und ist gut und wichtig und so, aber wir können Erweckung nicht mit menschlichen Möglichkeiten produzieren. Auf den Knopf drücken und wenn du alles richtig gemacht hast, dann kommt irgendwie unten Erweckung raus. Es ist immer ein Wirken von Gott. Die zweite Sache, die mir dort gut gefällt, ist, hier ist die Rede davon, von einer Neubelebung von der Kirche, von der Gemeinde. Und es hat für mich so dieser Gedanke Neubelebung, das hat für mich vor allem mal was damit zu tun, so mit der Frage irgendwie, ja, ne, irgendwie so mit Menschen, die so eine innere Umkehr irgendwie machen. Das hat was zu tun mit Lebendigkeit von Glauben, mit Leidenschaft, mit, ja, irgendwie da ist Leben drin und so, sagt ja auch das Wort Belebung. Es hat ganz viel zu tun, wirklich so mit dieser spürbaren Gegenwart Gottes. Aber es gibt da erstmal keinen unmittelbaren Zusammenhang mit einem bestimmten Frömmigkeitsstil. Also klar, irgendwie es sollte schon auf der Grundlage der Bibel sein, dieser Stil, ist ja keine Frage, aber innerhalb dieser Vorgabe gibt es einfach echt ein Spektrum. Und ich, wie soll ich sagen, also ich habe überhaupt kein Problem mit charismatischen Ausdrucksformen, aber ganz oft denke ich, was ich vielleicht auch bedingt durch Toronto und so, wir denken oft dieses Stichwort Erweckung unter sehr charismatischen Ausdrucksformen, das gibt's und das darf sein und es ist alles gut. Es ist aber überhaupt nicht auf das beschränkt. Es geht wirklich um diese Lebendigkeit des Glaubens, diese Umkehr, diese Leidenschaft, diese Gegenwart Gottes. Das ist eigentlich der springende Punkt, nicht? Irgendwie ein bestimmter Stil. Und schließlich ein dritter Punkt, den ich auch echt gut finde, ist, es gibt in dieser Definition überhaupt keinen zwingenden Zusammenhang irgendwie mit Zahlen und Größe oder anders ausgedrückt, es geht wirklich um geistliche Qualität und nicht um die Frage, ja, um die Quantität. Also es geht nicht darum zu sagen, von Erweckung darf man aber erst sprechen, wenn sich da mindestens 5000 Leute bekehrt haben oder irgendwie sowas. Und deswegen ist es auch kein Größenwahn, wenn irgendwie eine Gruppe mit 50 Nasen davon träumt, wir wollen Erweckung erleben oder mit 20 oder mit 10 oder wenn es 5 sind. Es geht um Qualität und nicht um Quantität. Und wenn Gott es dann schenkt, dass sich 5000 Leute bekehren, nehme ich das auch billigend in Kauf, das ist gar nicht das Ding, aber davon hängt es nicht ab. Und der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, nochmal anders ausgedrückt, auch eine Definition, die der Martin dann zitiert hat, dort hieß es, eine erweckte Gemeinschaft ist eine von Gott durchtränkte Gemeinschaft. Egal wie groß diese Gemeinschaft ist, egal welchen Stil sie lebt, solange es irgendwie biblisch ist, eine von Gott durchtränkte Gemeinschaft. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie kann eine Gemeinde, eine Gemeinschaft dahin kommen, so eine Erweckung zu erleben? Also diese eben diese Neubelebung, diese Leidenschaft, diese Gegenwart Gottes, einfach zu sagen, ja, irgendwie salopp gesagt, es geht einfach richtig was. Und dabei gleichzeitig eben zu wissen, hey, das ist einfach immer was, was Gott am Ende wirkt. Wir können das als Menschen nicht produzieren. Also klar können wir irgendwie Begeisterung irgendwie produzieren, wenn wir irgendwie clever sind oder wie auch immer. Aber wenn es um geistliche Frucht geht, macht es Gott oder es passiert eben nicht. Und das Ding ist, eigentlich, wir können ja davon ausgehen, wir können uns sicher sein, dass Gott das wirklich will. Also Gott sitzt ja nicht im Himmel und sagt, naja, nee, das will ich nicht, dass die das erleben, dass es lebendig ist und dass ich gegenwärtig bin und dass die irgendwie einfach mit Begeisterung Glauben leben und so. Gott will, dass wir diese Erweckung erleben. Und hier beginnt so eigentlich im engeren Sinne so dieser Part, wo wir als Leitungsteam auch empfunden haben, es ist wirklich eine prophetische Botschaft auch an uns als Vineyard Dresden in unserer konkreten Situation. Martin hat dann ein Beispiel gebracht aus dem Alten Testament. Ein Beispiel für Erweckung steht im Buch Haggai. Das ist so einer von diesen kleinen Propheten. Und einfach zum Hintergrund, gleich für die Stelle, die ich vorlese. Es war in einer Zeit, als der Tempel in Jerusalem zerstört war, aber eben auch trotzdem Menschen in Jerusalem gelebt haben. Und in dieser Situation schickt Gott einen Propheten, nämlich dem Haggai, um den Führern des Volkes, aber eben auch dem Volk selber eine Botschaft zu bringen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie sehr gern mal aufschlagen. Haggai, gleich das erste Kapitel. Und ich werde eigentlich im Prinzip ja mehr oder weniger das fast das ganze Kapitel lesen. Also es ist ein bisschen ein längerer Abschnitt. Also Haggai, Kapitel 1. Ja, und dort heißt es, am ersten Tag des 6. Monats des 2. Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Zerubabel, dem Sohn Shelatiels und Statthalter von Juda, und Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohepriester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. Und die Botschaft lautet, so spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Also das Haus des Herrn, damit ist immer der Tempel gemeint. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch hält sie euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch mit eurem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf, also den Tempel. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Und die Bibel erzählt dann weiter, wie eben dieser Statthalter und der Hohepriester und das ganze Volk sich dort wirklich öffnen für das, was Gott ihnen zu sagen hat. Wie sie es ernst nehmen, wie sie es zu Herzen nehmen. Und die Bibel erzählt dann weiter, nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Haggai, der Bote des Herrn, verkündigte dem Volk folgende Botschaft des Herrn. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr weckte den Geist Zerubabels, des Statthalters von Juda, den Geist Jeschuas, des Hohepriesters und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Sie kamen und fingen mit der Arbeit an am Haus des Herrn, des Allmächtigen, ihres Gottes. Also die Kurzversion von dieser Erweckungsgeschichte ist eigentlich, wir haben dort ein Volk, Leute, die sich echt anstrengen, die eine ganze Menge tun, aber irgendwie kommt wenig dabei rum. Es entsteht wenig Frucht. Und Gott sagt zu ihnen, hey, der Grund, warum das so ist, ist, dass mein Tempel, mein Haus in Trümmern liegt, weil die Leute einfach mal vor allem mit ihren eigenen Belangen beschäftigt sind. Und jetzt muss man dazu natürlich wissen, dieser Tempel im Alten Testament, der hat eine geistliche Bedeutung, die ist ja nicht vergleichbar mit einem Kirchengebäude oder so heute. Also nichts gegen Kirchengebäude, aber der Tempel im Alten Testament ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level. Das ist der Tempel, das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Das ist der Ort, an den du hingehen konntest und hingehen musstest, wenn du Gott anbeten wolltest. Das ist der Ort, wo du hingegangen bist, wenn du einfach eine Offenbarung von Gott gebraucht hast. Wenn du sagst, ich habe irgendwie eine Situation, nur Gott kann mir da helfen, dann war der Tempel der Ort, an den du hingegangen bist. Es war ein Ort, wo die Gläubigen zusammengekommen sind. Das war der Ort, wo Menschen Wiederherstellung erlebt haben, wo sie Heilung erlebt haben. Und wir lesen natürlich immer wieder in der Bibel, dass sowas auch an anderen Orten passiert ist. Und Gott hat sich auch an anderen Orten offenbart und so. Aber es war selten. Und wenn es dir wichtig war, wenn du sozusagen gesagt hast, ich will so sehr auf Nummer sicher gehen, wie du das halt in Glaubensdingen tun kannst, dann wusstest du, hey, da gibt's eigentlich nur den Tempel. Und Gott sagt, hey, und diesen Tempel lasst ihr in Trümmern liegen. Und beschäftigt euch halt so irgendwie mit euren eigenen Dingen. Und jetzt finde ich eine Sache ganz spannend hier in dieser Geschichte. Also offensichtlich ist Gott jetzt irgendwie nicht super happy mit seinem Volk in der Situation, das wird schon deutlich. Aber die Botschaft ist ja eigentlich gar nicht zuallererst, hey Leute, ihr müsst euch jetzt einfach mal gefälligst mehr anstrengen. Sondern was wir hier sehen, ist, das sind eigentlich so, ja, das vollzieht sich eigentlich so in drei Schritten. Wir sehen so, hey, die Menschen sind bereit, sich für Gott zu öffnen, für sein Reden, einfach das ernst zu nehmen, was er ihnen zu sagen hat. Und wir sehen dann, dieses Ernstnehmen, dieses Öffnen führt aber dazu, dass sich wirklich auch ihr Herz verändert. Die Bibel sagt hier, ja, nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Also vorher hatten sie das offensichtlich nicht so sehr. Und aus dieser Ehrfurcht vor Gott, auf diesem Hören, entsteht so ein Gefühl der Dringlichkeit, so dieses, hey, Gott legt uns hier was aufs Herz. Dann die Bibel sagt, der Herr weckte den Geist des ganzen Volkes auf. Und das ist der dritte Schritt, eigentlich erst auf dieser Grundlage, erst auf dieser Herzenshaltung, auf diesem Eingehen, dieses dich sozusagen den Geist wecken lassen, folgt eigentlich erst dieses Handeln, dieser Gehorsam, dieser Aufbau des Tempels. Also worauf ich raus will, ist es nicht so, dass Gott sagt, hey, jetzt baut mal den Tempel auf und schweiße eures Angesichts und dann schauen wir mal, ob ich da was mit euch anfangen kann, sondern Gott wirkt es in ihnen und daraus erfolgt dieser Gehorsam, dieses Handeln. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist was grundlegend anderes, als einfach nur zu sagen, strengt euch mal gefälligst mehr an und dann hofft einfach, dass sich Gott euch dann zuwendet und dass dann die tollen Dinge passieren. Und das ist ja was, wir kennen das ja schon im Natürlichen. Leidenschaft setzt Kräfte frei. Das ist kein Vergleich dazu, wenn du irgendwas zu tun hast, wo einfach aus Pflichtgefühl oder weil du denkst, naja, das muss es halt sein. Wenn Menschen für was eine Leidenschaft haben, dann sind sie bereit, die abgefahrensten Dinge zu tun. Es mobilisiert unglaubliche Kräfte. Ja, da gibt es Leute, die schwimmen durch den Ärmelkanal oder was weiß ich was alles. wo du sagst, ey, wenn irgendeiner kommt und sagt, hey, du musst jetzt aber durch den Ärmelkanal schwimmen und du machst das halt das Pflichtgefühl, ich weiß nicht, wie weit du kommst. Und so weiter und so fort. Also das funktioniert schon im Natürlichen, dass Leidenschaft, dass so eine Belebung des Herzens unglaubliche Kräfte freisetzt. Aber der Punkt ist, wir wissen einfach, dass es bei uns ja, wenn wir Dinge mit Gott, durch Gott tun, geht's auch gar, es geht um mehr als nur diese natürlichen Kraftreserven, die jeder von uns ja hat. Ja, bei Jesaja 40 lesen wir, der Herr gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Wenn wir Dinge mit Gott und durch Gott tun, dann werden wir es immer wieder erleben, dass Gott uns auch die Kraft und die Ressourcen zur Verfügung stellt, die wir einfach brauchen, um das Ganze tun zu können. Und ein Ausgangspunkt ist eben, oder nicht ein Ausgangspunkt, sondern der Ausgangspunkt ist tatsächlich dieses innere Öffnen für das Reden von Gott. Sich dieses darauf einlassen, was Gott wichtig ist. Was hat das jetzt mit uns hier und heute zu tun? Ich finde es ganz interessant, es gibt ja im Neuen Testament ganz verschiedene Bilder für die Gemeinde, also die Braut ist ein Bild für die Gemeinde, der Leib ist ein Bild dafür, die Herde und noch eine ganze Reihe von Dingen mehr. Und ein Bild für Gemeinde im Neuen Testament ist eben auch der Tempel. In Epheser 2, Verse 19 bis 22, schreibt Paulus über die Nachfolger von Jesus: Ihr seid nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist und mit Jesus Christus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Also was dieses Bild von der Gemeinde als Tempel bedeutet, ist, dass es eigentlich dem Plan Gottes entspricht, dass heute die Gemeinde der Ort seiner Gegenwart ist, der Ort, wo Gott geehrt und angebetet wird, dass die Gemeinde der Ort ist, wo Menschen sein Reden erleben, sein Handeln erleben, wo die Gläubigen zusammenkommen und nicht, weil es immer schon so war am Sonntagmorgen und weil das halt auch sein muss, sondern mit Freude zusammenkommen. Und der Ort, wo Menschen wirklich Wiederherstellung erleben, Heilung erleben. Und wiederum, das passiert auch immer wieder außerhalb der Gemeinde, aber eigentlich ist der Plan Gottes zu sagen, hey, Gemeinde soll der Ort sein, wo du sagst, wenn du so sicher sein willst, wie du das eben in Glaubensdingern sein kannst, dann ist Gemeinde der Ort, an den du dich wendest. Das ist eigentlich der Plan Gottes. Das drückt dieses Bild von der Gemeinde als Tempel aus. Und Martin hat dann so gesagt, er merkt so, er hat es so formuliert, ein inneres Drängen oder wie auch immer, so er merkt einfach so einen Wunsch Gottes, dass unser Geist hier als Gemeinde in einer dreifachen Art und Weise erweckt wird. Und eben, wir haben empfunden als Leitungsteam, dass es wirklich auch nicht nur was ist, was jetzt halt Martin mal persönlich wichtig ist, sondern dass uns da wirklich Gott auch was sagen möchte. Und eben diese dreifache Erweckung soll dieser Schwerpunkt sein für die kommende Zeit, unter anderem auch in unseren Predigten. Und jetzt, was bedeutet das dreifache Erweckung? Was sind diese drei Dinge? Zuallererst, es geht mal um eine Erweckung hin zu Gott. Und damit ist es nicht gemeint irgendwie so, ja, hast du dich mal bekehrt oder so, sondern der Punkt ist, so ist dein Leben hier und heute wirklich durchtränkt von Gott. Hast du eine Liebe, eine Leidenschaft für Gott? Ist Gott wirklich eine Priorität in deinem Leben? Es geht an diesem Punkt, es geht um eine Erweckung hin zum Vater. Hast du wirklich diese innere Gewissheit, dass du von Gott echt bedingungslos geliebt bist, dass Gott für dich ist, dass wenn du morgens aus dem Bett aufstehst, Gott nicht vom Himmel guckt und sagt, naja, jetzt gucken wir mal, wo er heute wieder ins Klo greift, sondern Gott sagt, hey, ich bin für dich. Ich wünsche mir, dass es hinhaut, dass du einen guten Tag hast. Ich wünsche mir, dass du wächst. Ich wünsche dir das Beste in deinem Leben. Und habe ich diese innere Gewissheit, dass mich Gott auf diese Art und Weise bedingungslos liebt? Oder ist es einfach nur ein Kopfwissen und das habe ich mal gehört? Und naja, ob das jetzt für mich zutrifft, weiß ich auch nicht so genau. Jemand hat das, finde ich, mal super auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, naja, also klar wissen wir alle, dass Gott uns liebt, aber glaubst du, dass Gott dich mag? Liebt er dich nicht nur, sondern mag er dich auch? Und ich finde, das bringt das echt richtig gut zum Ausdruck, diesen Zwiespalt. Also eine Erweckung hin zum Vater. Dann, es geht auch um eine Erweckung hin zu Jesus. Ist es wirklich dein König? Sagst du wirklich, hey, wenn Jesus mir eine Ansage macht, dann habe ich nicht nur das Vertrauen, dass Jesus es gut mit mir meint, sondern auch die Bereitschaft, wirklich meinem König gehorsam zu sein. Hast du diesen inneren Frieden, der einfach daher kommt, dass du nicht nur die Gewissheit hast, was diese Vaterliebe angeht, sondern auch diese Gewissheit, dass du wirklich erlöst bist. Und dass alles, was in deinem Leben irgendwie Mist war und wo du dich gegen Gott gestellt hast, bewusst oder unbewusst und was auch immer, dass es wirklich Jesus am Kreuz getragen hat und dass es weggenommen ist und dass es nichts gibt, was du tun oder lassen kannst, um dir das zu verdienen, sondern du hast diese Erlösung in Jesus, hast du diesen inneren Frieden, der von dieser Gewissheit kommt. Und es geht auch um die Erweckung hin zum Heiligen Geist. Und es geht nicht nur darum, so um die Frage, naja, hast du den Heiligen Geist, weil die Bibel sagt uns, dass den hat jeder, der mit Jesus unterwegs ist. Aber die Frage ist schon, so erleben wir so dieses Ausgefülltsein vom Heiligen Geist so, dass es wirklich fließt, dass es aus uns rausfließt mit all den Gaben und der geistlichen Frucht und was dazugehört. Und wiederum ganz wichtig, ich rede jetzt hier nicht über bestimmte Frömmigkeitsstile. Nicht, weil ich was gegen bestimmte Stile habe, sondern weil ich denke, so dieses ganze Thema Ausgefülltsein vom Heiligen Geist hat von Gott her eine größere Breite, als wir das manchmal von den Stilen her denken. Und also lasst uns das nicht auf bestimmte Frömmigkeitsstile reduzieren. Also das ist, ich schließe die Klammer, also das ist die erste Erweckung, von der Martin spricht, die Erweckung hin zu Gott. Der zweite Punkt ist die Erweckung hin zur Gemeinde. Wir haben heutzutage, vielleicht war es schon immer so, aber heutzutage ist es auf jeden Fall so, es gibt eine Menge Christen, die sind echt frustriert von Gemeinde und sagen irgendwie, naja, sowas brauche ich nicht, es geht ja um meine Beziehung zu Jesus, da brauche ich doch keine Gemeinde dafür. Oder sie sagen vielleicht, Gemeinde ist an sich eine tolle Theorie, aber das kann ja gar nicht funktionieren, weil wir Menschen sind halt, wie wir sind und es geht sowieso immer schief und sagen auch deswegen, ich habe eigentlich keine Lust mehr, mich auf Gemeinde einzulassen. Und da geht es ja ganz oft um Verletzungen, um Enttäuschungen oder dass Menschen vielleicht sogar tatsächlich auch versucht haben, eine Gemeinde anzudocken und man hat sie aus irgendwelchen Gründen nicht gelassen oder was auch immer. Also ich will das gar nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen oder verurteilen, aber der springende Punkt ist, im Plan von Gott gibt es einfach keine Alternative dazu, dass ein Nachfolger von Jesus seine Nachfolge in verbindlicher Gemeinschaft lebt. Und da gibt es jetzt auch wiederum unterschiedliche Formen, wie das aussehen kann. Ich sage überhaupt gar nicht, das muss zwingend die ganz typische freikirchliche Gemeinde sein, so wie wir jetzt irgendwie aufgestellt sind oder so. Aber der Punkt ist, im Plan Gottes gibt es keine Alternative für seine Kinder als diese verbindliche Gemeinschaft. Und ich glaube, Gott will dort eine Erweckung schenken dorthin. Oder es geht hier um solche Aspekte wie zum Beispiel, wie ist unser Gemeindeleben geprägt oder auch das Miteinander zwischen einzelnen Gemeinden. Und immer wieder ist einfach die Realität, ist es geprägt von Hartherzigkeit, von Streit, von einer Geringachtung, wenn andere Leute Dinge anders tun, als ich sie tun. Und es führt dann auch immer wieder dazu, dass man vielleicht auch schlecht voneinander denkt, vielleicht sogar schlecht übereinander redet. Ich glaube, Gott will da eine Erweckung schenken hin zur Gemeinde. Oder es gibt Gemeinden, bei denen das vielleicht nur auf dem Papier so ist, dass die Gemeinde Familie ist. Und die Realität ist halt einfach, da sind manche gleicher als andere. Und es gibt Leute, die sind super gut vernetzt. Und es gibt Leute, die fallen halt hinten runter. Ich habe letzte Woche drüber gepredigt, über dieses Thema. Und all das sind Dinge, bei denen Gott Erweckung schenken will hin zu dieser Fülle der Verheißung, die im Neuen Testament mit Gemeinde verbunden ist. Und wenn Leute sagen, ja, die Menschen sind halt so, die können das gar nicht schaffen, ja, hey, die haben total recht. Wir Menschen können das nicht schaffen, diese Verheißung einzulösen. Aber am Ende des Tages geht es um das, was Gott wirkt und nicht um das, was wir mit menschlichen Möglichkeiten hervorbringen, wenn wir offen sind dafür und uns darauf einlassen. Und schließlich der dritte Punkt, es geht um eine Erweckung hin zur Welt. Also nicht etwa dieses, ihr kennt ja die Bibelverse, wir sollen nicht von der Welt sein und so, stimmt alles, aber es geht einfach darum, es geht um eine Erweckung hin zu dieser zerbrochenen, verlorenen Welt, weil das einfach unser Auftrag ist als Nachfolger von Jesus. Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die verloren sind, die zerbrochen sind, Menschen, die Not haben, da sind wir einfach ganz klar berufen von Jesus, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und auch da ist, glaube ich, ein Punkt, wo Gott wirklich Erweckung schenken möchte. Und jetzt wohlgemerkt, wenn ich hier von all diesen Dingen rede und das vormale und das, worum es geht, ja, es geht nie darum, dass wir sagen, wir müssen das jetzt schaffen, indem wir uns mehr anstrengen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber es ist so, so wichtig, das zu verstehen. Es geht nicht darum, dass wir uns mehr anstrengen, sondern es geht darum, dass wir an diesen Punkten von Gott her wirklich unseren Geist erwecken lassen, wie die Bibel das nennt, uns ein neues Herz schenken lassen, uns auf das einlassen, was Gott für uns wichtig ist. Und ich weiß nicht so, wie dir es jetzt einfach geht, so mit diesen ganzen Themen. Und wenn du das hörst, dann Erweckung in Dresden. Was ich sagen kann, ist so, da kann ich für uns wirklich als gesamtes Leitungsteam sprechen. Wir merken so, je länger, je mehr und in den letzten Monaten verstärkt, wir haben echt eine richtig tiefe Sehnsucht danach, dass wir als Vineyard Dresden so eine Gemeinschaft sind, in der Gott einfach wirklich gegenwärtig ist, in der Menschen das erleben, dass sie wiederhergestellt werden, in der wirklich Leidenschaft da ist, wo Leben drin ist. Und natürlich gibt es dann auch Strukturen und Admin-Kram und was auch immer. Ich meine, da kommst du in dieser Welt nicht ganz drum rum. Aber einfach zu wissen, hey, auch bei diesen Dingen, da ist einfach echt Leben drin. Das Leben dient nicht diesen Strukturen, sondern diese Strukturen dienen dem Leben. Und wir merken, da haben wir so eine Sehnsucht danach. Und nicht deswegen, weil wir sagen, Herr, das ist ja momentan, wir sehen ja gar nichts davon oder das ist alles gar nicht schlecht, das ist alles schlecht hier irgendwie oder so. Das sagen wir überhaupt gar nicht. Es gibt echt viele Sachen, die ich toll finde bei unserer Gemeinde. Aber wir empfinden einfach, ich glaube, Gott hat da wirklich mehr in petto als das, was wir hier und heute schon erleben. Und es ist unsere Sehnsucht, irgendwie das in Existenz kommen zu sehen. Und wir empfinden, Gott macht da eben gerade in diesen Monaten auch ein Fenster auf in diese Richtung und sagt, es ist ein Kairos-Moment, wo Gott auch sagt, ich möchte bestimmte Dinge wirklich jetzt auch bei euch in der Gemeinde einfach anstoßen und bewegen. Und jetzt stehen wir eben nach wie vor eben vor dieser praktischen Herausforderung. Wir können es jetzt nicht menschlich machen. Also ich kann es nicht sagen, also passt mal auf, wir müssen jetzt folgende 5,5 Schritte in dieser Reihenfolge machen und dann drücken wir auf die Enter-Taste und dann kommt unten Erweckung raus. Schön wär's. Aber es gibt eine Sache, die wir machen können, gibt mehreres, aber eins, was ganz, ganz wichtig ist, wir können wirklich ganz bewusst, ganz gezielt in diese Richtung beten. Dieses ganz einfache Gebet, Jesus, erweck meinen Geist. Jesus, erweck unseren Geist als Vineyard Dresden. Mach uns wichtig, was dir wichtig ist. Verändere unser Herz so, wie es deinem Herzen entspricht. Und Martin hat uns dann in seiner Predigt eingeladen, hat es ermutigt, ein Experiment zu wagen. Und er hat gesagt, geht doch mal her und nehmt euch ganz bewusst ein Jahr ungefähr, also einfach wirklich einen längeren Zeitraum, ein Jahr ungefähr, und betet ganz bewusst dieses Gebet. Jesus, erweck meinen Geist, für mich ganz persönlich. Und Jesus, erweck unseren Geist bei uns in der Gemeinde. Einfach nur das. In unseren Hauskreisen immer wieder, in unseren Gebetskreisen immer wieder, in der stillen Zeit immer wieder. Aber da einfach mal dranbleiben und dann wirklich mal zu schauen, ja, was passiert da? Und wenn wir sehen, irgendwie Gott tut Dinge, das sind auch wirklich bewusst, irgendwie achtsam zu sein, das auch zu ehren, was Gott tut, weil wenn wir Gott für die Dinge ehren, die er tut, schafft es wieder neue Räume für das Wirken, für das Handeln von Gott. Und Martin hat gesagt, eben von seinen 20 Jahren als Gemeindeleiter, von seinen vielen Jahren, die er viele Gemeinden auch begleitet, sagt, dieses Experiment, das macht wirklich einen Unterschied. Und über das raus, was du jetzt irgendwie ganz menschlich erklären kannst mit irgendwie, du setzt halt Dinge auf die Agenda oder was auch immer, Gott reagiert auf dieses Gebet, wenn wir mit offenem Herzen sagen, erweck meinen Geist, mach mir wichtig, was dir wichtig ist. Und ich komme damit so zu meinem Schlussgedanken, zu meinem Schlussappell. Es ist was, was uns wirklich bewegt als Leitungsteam, das euch ans Herz zu legen, zu sagen, hey, lasst uns mal auf dieses Experiment eingehen, lasst uns das mal wagen. Und wir wollen euch wirklich, wirklich ermutigen, wenn ihr sagt, eigentlich, ich habe auch so diesen Wunsch, in einer Gemeinde zu sein, wo einfach was geht und wo Leben drin ist und wo Aufbruch da ist und wo Gegenwart Gottes da ist und einfach Dinge passieren, noch mehr, als wir das heute sehen, dann lasst euch doch einladen, lasst uns doch in der kommenden Zeit, irgendwann bis nächstes Jahr oder wie auch immer, lasst uns doch auf diese Art und Weise beten. Für uns persönlich, in den verschiedenen Kreisen, in denen wir sind. Und lasst uns einfach schauen, was passiert, was Gott tut. Und da möchte ich euch auch eine Sache in dem Zusammenhang besonders ans Herz legen. Und da geht es um die Gemeindefreizeit. Jetzt unabhängig davon, ob du dabei sein kannst oder aus irgendwelchen Gründen nicht dabei sein kannst. Also auch hier empfinden wir als Leitungsteam, dass diese Gemeindefreizeit ein Teil von diesem offenen Fenster ist, das Gott sozusagen uns da anbietet. Das hat auch was ganz stark damit zu tun, dass der Dennis Bitterly, unser Referent, jemand ist, der da ganz stark in diesen Themen eben unterwegs ist. Und wir haben jetzt aber auch, als wir als Leitungsteam uns zusammengesetzt haben im August, und da haben wir einfach mal so eine Zeit gehabt, wo wir einfach im Gebet gehört haben, so Jesus, was ist dir wichtig für diese Freizeit? So, na, wir hatten einen Verdacht, aber es ist ja immer mal gut nachzufragen. Und so eine Sache, die da auch uns wichtig geworden ist, ist, dass Jesus uns das Herz gelegt hat, zu sagen, hey, es ist gut und wichtig, dass ihr diese Freizeit auch im Gebet mit vorbereitet. Also einfach eben, es geht genau in diese Richtung. Jesus, erweck unseren Geist, erweck meinen Geist, ja, berühre mich dort an dieser Freizeit. Also Jesus hat uns das wirklich gezeigt, hey, es ist gut, wenn wir das als Gemeinde tun. Und eine Form, in der wir das ganz bewusst tun wollen, das ist jetzt so quasi die letzte Info in dieser, oder das letzte Statement in dieser Predigt ist, wir werden am 2. Oktober einen Gebetsabend haben hier in der Gemeinde. Das ist, wissen wir alle, 3. Oktober ist Feiertag, also können wir alle ausschlafen. Und am 2. Oktober abends wollen wir hier einfach zum Beten zusammenkommen. Einerseits wirklich Gebet für unser Land, weil es ja nur eben der Vorabend zum Nationalfeiertag ist und wir sehen mit Chemnitz und Co., da gibt es genug Dringlichkeit zu beten. Wir wollen aber auch wirklich ganz bewusst sagen, hey, in Vorbereitung auch auf diese Freizeit wollen wir uns da wirklich auch als Gemeinde ausstrecken nach dem, was Jesus für uns vorbereitet hat. Also auch da einfach ganz herzliche Einladung, seid dabei und die ganz herzliche Einladung, betet wirklich selber so, wenn euch das ja am Herzen liegt hier bei uns in der Gemeinde, wenn ihr euch sehnt nach solchen Durchbrüchen. Und wir wollen einfach als Gemeinde in den kommenden Monaten, im kommenden Jahr, wie auch immer, da wirklich ganz bewusst immer wieder dranbleiben an diesem Ding, uns einfach einlassen auf dieses Experiment, den großen Wunsch, dass wir irgendwann auch sagen können, so wie der Martin, ey, wir haben es in unserer Gemeinde probiert und wir haben gemerkt, das hat einfach echt was verändert.